Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie wieder herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt. Wir haben heute ein Thema für all jene, die sich engagieren in der Erstkommunionvorbereitung oder vielleicht auch Interesse haben, was sich dort in diesem Gebiet tut. Wir wollen nämlich über Erstkommunionvorbereitung sprechen. Und zu diesem Thema habe ich mir die Referentin unserer Werkwoche hier in Erfurt eingeladen, Frau Anja Sedlmeier. Seien Sie herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Wir haben uns hier im Bistum Erfurt entschieden, mit den Priestern, Diakonen und Gemeindereferenten uns zu diesem Thema auseinanderzusetzen und sind auf Sie gestoßen als kompetente Referentin. Erzählen Sie doch ein bisschen was über sich und warum Sie was zur Erstkommunionvorbereitung sagen können.
Ja, ich bin von der Ausbildung her Sozialpädagogin und Theologin und mache wirklich mit Begeisterung seit vielen, vielen Jahren Erstkommunionvorbereitung. Ich habe schon Bezug mit meinen beiden Kindern, bin ich schon eingestiegen, ehrenamtlich, und habe dann aber auch angefangen, Gruppenleitungen, Katechetinnen und Katecheten auszubilden bei uns in der Diözese und Konzeptweiterentwicklungen zu machen und auch vieles wieder anzupassen und tatsächlich auch häufig nochmal selbst Gruppenstunden zu leiten, weil mir das ein ganz großes Herzensanliegen ist und es mir nach wie vor sehr viel Freude bereitet.
Wo sind Sie da tätig?
Ich bin als Dekanatsreferentin im Dekanat Ebersberg tätig. Das ist südlich von München, ein sehr ländlich geprägtes Dekanat, in dem sich aber viel verändert. Also wir haben weniger hauptberufliche Seelsorgerinnen und Seelsorger, wir haben viele engagierte Ehrenamtliche, aber auch dort gibt es natürlich Veränderungen. Und mit der zweiten halben Stelle bin ich als theologische Referentin im katholischen Kreisbildungswerk Ebersberg tätig und dort für die Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher zuständig.
Und in dieser Woche jetzt zu unserer Werkwoche hier zum Thema Erstkommunion. Wir haben uns ja dieses Thema gewählt, weil wir merken, es hat sich in den letzten Jahren eine ganze Menge getan. Erstkommunion läuft nicht mehr so wie zu DDR-Zeiten und auch nicht mehr so wie in den Jahrzehnten danach. Es hat Veränderungen gegeben und die haben Sie uns auch hier schon anschaulich dargestellt. Was für Veränderungen sind denn das?
Ja, ich möchte da einen Begriff tatsächlich des Soziologen Zygmunt Bauman einführen, die flüchtige Moderne. Flüchtige Moderne zeigt sich in verschiedenen Bereichen. Es gibt Veränderungen in Zeit, zum Beispiel, dass manches schneller wird, schnelllebiger wird. Natürlich die digitalen Möglichkeiten nehmen zu und das spielt dann auch rein in Transformationen im Beziehungsgeschehen. Wir können Menschen nah sein, die weit weg sind, über soziale Medien, über FaceTime, über WhatsApp-Calls. Wir können aber gleichzeitig auch manchmal weniger nah sein und fühlen uns einsam oder allein gelassen. Und das Tempo verändert sich eben auch manchmal schnell. Und gleichzeitig gibt es auch eine Bewegung in mehr Achtsamkeit und Langsamkeit angesichts dieser Schnelligkeit. Ja, und dann verändern sich natürlich auch die Räume. Also es wird globaler. Themen, die globale Themen sind, sind aber auch lokal interessant. Und natürlich spielt es auch rein in die kirchlichen Räume, dass sich tatsächlich Räume verändern, auch manchmal kirchliche Räume nicht mehr zur Verfügung stehen, auch Kirchen stillgelegt werden und Pfarrheime sich auch verändern und aber natürlich auch Räume neu gefunden werden können, die nicht nur im kirchlichen Binnenkontext sind, sondern dann eben auch andere Orte wichtig werden.
Ja, ich habe das bei einem meiner Söhne erlebt. In der Corona-Zeit, da hat der Discord für sich entdeckt als ein Ort, wo er sich ausgetauscht hat mit anderen Jugendlichen und hat dort Kontakte gefunden, die dann auch ins Präsentische kamen. Die haben sich dann irgendwann mal getroffen und besucht, obwohl die über Kilometer hinweg eigentlich entfernt waren. Und da ist plötzlich der digitale Raum so ein neuer Begegnungsraum geworden.
Genau, und mir ist eben dann auch wichtig, das nicht auszuspielen gegeneinander, sondern wirklich die Chance zu sehen, die drin steckt, dass dann auch aber echte Begegnung natürlich wichtig ist und auch tragend und gleichbleibend wichtig ist und natürlich auch das Thema der Selbstoptimierung, des Perfektionismus, des wie stelle ich mich im Netz dar, spielt auch eine Rolle und es kann auch schwierig sein, manchmal da mitzuhalten, immer online zu sein, immer präsent zu sein. Also dieser digitale Raum bietet ganz viele, viele Möglichkeiten.
Ist denn dieses eine Rolle zu spielen, im Sinne auch einer Maske aufzuziehen oder also wirklich in diesem negativen Sinne? Oder ist es nicht so, dass wir auch über den digitalen Raum hinaus auch ganz normal in Rollen sind? Was ist da der Unterschied?
Ich glaube, dass es eher kreativ und spielerisch zugeht. Dadurch, dass ich auch Bilder verfremden kann, dadurch, dass ich natürlich mir tatsächlich Masken aufsetzen kann und da Bilder eben generieren kann, hat es einen sehr kreativen Anteil einfach. Und ich kann auch immer überlegen, was möchte ich von mir zeigen, was möchte ich nicht zeigen. Aber diese Reflexion darüber, was möchte ich eben, wie möchte ich mich darstellen, wie möchte ich sein, braucht es auch immer wieder bei jungen Menschen und auch bei uns als Erwachsenen, um nicht in ein Müssen zu verfallen und einen Druck. Ich finde immer, wenn es spielerisch bleibt und ich Facetten von mir zeigen kann, die ich zeigen möchte, solange ich noch entscheidungsfähig bin, finde ich es gut. Es gibt natürlich auch Cybermobbing, es gibt natürlich auch diese Themen. Und die schwappen auch rein in die Erstkommunionvorbereitung. Also ich habe schon auch gemerkt, dass ich jetzt jüngere Kinder, also wirklich Neunjährige schon da haben, in der Erstkommunionvorbereitung da habe, die wirklich Selbstwertprobleme haben, aufgrund dessen, dass sie sich nicht geliebt fühlen, dass sie immer bestehen müssen. Und ich finde, da bietet Erstkommunionvorbereitung auch eine Chance, wirklich, dass sie erfahren dürfen, dass sie so, wie sie sind, jetzt auch geliebt und gut sind.
Zumal, wenn ich bei Instagram oder wo auch immer die hochgestylten Leute sehe mit den perfekten Biografien und Erlebnissen, ne, und ja nicht sehe, was auch der Alltag ist oder wie die Leute ungeschminkt aussehen. Das finde ich ganz spannend, dass es dann manchmal Profile gibt, die so einen Gegentrend da aussetzen, auch bewusst von ihrem Scheitern erzählen und so. Ja. Okay, aber wir haben ja heute nicht das Thema digitale Medien. Schauen wir weiter, danke.
Ja, also Transformation im Bereich von Beziehungen, das ist mir nochmal so ein wichtiger Punkt, dass wir als Kirche Gemeinschaftsformen einfach auch anbieten, Glaubensräume öffnen, wo es möglich ist, Glaubenserfahrungen zu machen. Natürlich ist es auch wichtig, dass Kinder in Glaubenswissen eingeführt werden. Aber für mich ist wirklich dieses Angebot des Zeitraums, wie ich es nenne, für Gott, für mich, für andere, ein ganz wichtiger Aspekt, dass nicht alles durchgeplant, vorgeplant ist, sondern dass auch das freie Beten einen Platz haben kann, dass sich Kinder entwickeln können und in diesen Beziehungen deswegen in den Beziehungen sie sich eben auch wiederfinden. Und deswegen halte ich tatsächlich schon an einem Konzept kleinerer Gruppen auch gerne fest. Also ich finde, es hat sich sehr verändert. Häufig finden wir vielleicht nicht mehr genügend Eltern oder Großeltern oder Taufpatinnen, Taufpaten, die eine Gruppe leiten möchten. Aber ich möchte eigentlich gerne an dem festhalten, dass es kleinere Kontexte für die Kinder und Jugendliche auch braucht, neben größeren Treffen und Gruppen auch, die wir als Hauptberufliche dann begleiten. Ja, und da finde ich es eigentlich ganz schön, wenn ja so Glaubensräume entstehen können, wo Kinder und einfach auch selbst ihren Glauben Ausdruck verleihen können, selbst auch in die Verkündigung gehen können. Und da haben wir zum Beispiel auch diskutiert jetzt in dieser Werkwoche, wie es zum Beispiel auch möglich ist, Kinder im gottesdienstlichen Geschehen auch wirklich teilhaben zu lassen, partizipativ einzubringen. Und ich mache es durchaus so, dass ich in meiner Predigt in Weggottesdiensten, in Familiengottesdiensten die Kinder auch selbst zu Wort kommen lasse. Sie dürfen sich darauf vorbereiten und sie dürfen dann aber auch einfach selbst zur Sprache bringen, was sie gerade bewegt.
Oder vielleicht auch Fürbitten selbst formulieren lassen und nicht die vorgefertigten vorlesen.
Ja, genau. Und da mache ich wirklich gute Erfahrungen, dass Kinder durchaus in der Lage sind, zu verstehen, was es bedeutet, für Bitte zu halten, für jemanden zu beten, der oder die unser Gebet jetzt braucht. Und da haben sie eine große Sensibilität und können das auch gut dann formulieren.
Jetzt sind wir schon mittendrin in meiner nächsten Frage eigentlich. Was heißt das eigentlich für die Erstkommunionvorbereitung? Gibt es noch Themen, die sich geändert haben? Sonst würde ich schon zu dem nächsten Schritt eigentlich rübergehen.
Ja, ich würde noch bei der flüchtigen Moderne tatsächlich schon sagen, dass auch diese Konsumkultur sich einstellt, dass die schon ein wichtiger Punkt ist und dass die Konsumkultur natürlich dann auch in die Erstkommunionvorbereitung rüberschwappt. Es ist natürlich dann auch manchmal leichter, ich möchte ein Angebot, ich möchte konsumieren und dieses Mitmachen, Mitarbeiten wird dann manchmal auch schwierig. Und gleichzeitig mag ich das nicht so negativ sehen, sondern Konsumkultur auch mit Genuss verbinden und zu sagen, mir wird etwas geschenkt, das ich auch genießen darf und das ich auch sehen darf. Ja, und ein Punkt fällt mir jetzt gerade noch ein, der eigentlich sehr wichtig ist, was ich erlebe, was sich verändert hat, ist, dass Angst in unserer Gesellschaft zunimmt oder zunehmend eine Rolle spielt. Angst, Unsicherheit und dass dann ja das Vertrauen eigentlich sinkt. Vertrauen in Zukunft, ja auch Angst vor Krieg, Unsicherheit, wie der eigene Lebensstandard weiter gehalten werden kann. Natürlich auch die großen Themen wie die Klimakrise spielen eine Rolle. Ja, und Krieg und Frieden. Mhm. Und das spüren Kinder auch schon sehr stark. Und da wünsche ich mir einfach tatsächlich, dass wir als Kirche in der Erstkommunionvorbereitung ihnen auch vermitteln, dass wir aus der Hoffnung raus leben können, dass es Vertrauen gibt und dass sie selber aber auch was beitragen können dazu, dass sich Welt verändert und sie selbst als Kinder und auch als wir als Eltern, als Seelsorgende eigentlich auch aufgerufen sind, was zu tun.
Das ist ja eine große biblische Botschaft. Ich habe das irgendwo mal auch gelesen, dass dieser Aufruf, fürchtet euch nicht und so, dass das mehrfach in der Bibel vorkommt. Auch wenn Engel auftreten, ist oft, fürchte dich nicht, beim Engel Gabriel und Maria, eigentlich eine zentrale christliche Botschaft, keine Furcht zu haben. Und ich merke das auch im Gespräch, zum Teil mit jungen Menschen, die dann sagen, naja, wir wissen nicht, wollen wir noch Kinder bekommen? Wie wird die Zukunft sein? Wir wollen eine gute Zukunft für unsere möglichen Kinder und sehen die nicht. Das ist schon Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Thema.
Ja, und diese Zusage, wirklich Gottes fürchte dich nicht, kommt genau rein natürlich in unsere Weihnachtsbotschaft. Wenn Jesus Mensch wird, wirklich zu uns mitten in unser gebrochenes Leben, in unsere Welt kommt, dann diese Zusage damit verbunden ist, fürchte dich nicht. Das ist diese Kombination, diese Hoffnung. Und da sind wir dann wieder bei der Erstkommunion-Vorbereitung. In dem Konzept, das wir in München-Freising haben zur Erstkommunionvorbereitung, das ist mein Leib für euch, ist die gebrochene Hostie wichtig. Es ist so ein Auffaltbar, die gebrochene Hostie. Und da in diesem Bild zeigt sich das ganze Leben Jesu, von der Geburt über sein ganzes Wirken, dann bis zum Tod, seinem Leid und aber eben auch der Auferstehung. Und dann dieses schöne Bild: in jeder Eucharistie wird die Hostie gebrochen, hinein in die Gebrochenheiten des Lebens, hinein in dieses Leben teilt sich Jesus mit all seiner Liebe aus und will bei dir ganz persönlich ankommen. Mhm. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Botschaft, nicht nur an Weihnachten.
Schön. Ich würde jetzt einen Schritt mal zurückgehen. Wir sind gestartet bei der flüchtigen Moderne mit der Zeit. Wenn wir das ernst nehmen, dass sich das Zeitverhalten, das Zeitverständnis geändert hat, dann müsste das ja auch Auswirkungen haben auf die Erstkommunionvorbereitung. Welcher?
Ja, ich finde es sehr wichtig, mit flexiblen Konzepten zu arbeiten. Tatsächlich Module anzubieten, zum Beispiel zu sagen, das ist jetzt ein intensiverer Vorbereitungsweg. Es gibt aber auch die Möglichkeit, weniger zu machen. Das ist das Minimum mit Pflichtteilen und das eben in verschiedener Weise eben auch anzubieten. Weil es gibt welche, die intensiver einsteigen möchten. Es gibt welche, die gezielter einsteigen möchten. Und ich möchte auch gerne eine langfristige Planung ermöglichen den Eltern. Also auch das war Thema in der Werkwoche, wo Kolleginnen eingebracht haben, sie fangen wirklich im Juni, Juli schon an, die Termine langfristig bekannt zu geben, sodass es planbar wird für Eltern und für die ganzen Familien, die auch weiter verstreut werden, und gleichzeitig aber auch spontan zu bleiben. Und ja, auch darauf einzugehen, wenn ein Kind sehr wichtige andere Dinge auch hat, dem auch Raum zu geben und auch spontan noch dazu zu kommen. Ich möchte auch kein Kind ausschließen, die neu herziehen und noch teilnehmen möchten bei der Erstkommunion, dann die Möglichkeit zu geben, natürlich kannst du auch noch vielleicht dann im Januar oder März einsteigen, weil mir diese Haltung, alle sind willkommen, sehr, sehr wichtig ist. Und in diesen Zeitbezügen, in diesen Veränderungen möchte ich tatsächlich auch nochmal mit reinnehmen, dass das Engagement von Bezugspersonen zu den Kindern nicht nur Eltern sein müssen, sondern es könnte auch eben die Nachbarin sein, die Taufpatin, die Oma. Und man könnte unterschiedliche Zeitbudgets zur Verfügung stellen. Ich mache gute Erfahrungen zu sagen, du kannst als Gruppenleitung dabei sein von den 8 Gruppenstunden, kann aber jemand vielleicht nur 4 leiten, dann machen wir mehrere Teams, lassen aber zum Beispiel die Gruppe stabil. Oder es gibt einen Vater, der sagt, ach, ich kann euch gerne die Brotzeit richten bei eurem Weggottesdienst, ich mache sowas sehr gerne, aber nur das. Oder ich bin kreativ, gestalte die Stellwand gerne. Für einen Nachmittag kann ich mir da Zeit nehmen, so eine Stellwand für eine Kirche zu gestalten, wo dann auch das Erstkommunion-Motto drauf ist. Aber für mehr möchte ich mich nicht festlegen. Und diese Vielfalt an den Charismen, diese Vielfalt, sich einzubringen, da eine Wahlmöglichkeit zu lassen und nicht sozusagen zu sagen, kleiner Finger, ganze Hand und du musst jetzt voll einsteigen.
Wenn wir über Module sprechen und Pflichtmodule, was wäre denn dann so ein Mindestmaß, wo Sie jetzt sagen würden, also das sollte irgendwie gelaufen sein in der Erstkommunionvorbereitung?
Ja, also mir ist es wichtig, dass Kinder Erfahrungen mit dem biblischen Jesus machen. Also ich arbeite gerne biblisch, kreativ biblisch auch, mit szenischem Spiel, mit Hörspielen, Lesen biblischer Geschichten und Gestalten. Also ich möchte, dass auf alle Fälle, ich sage jetzt mal zwei Treffen, auf alle Fälle mit biblischer Grundlage und Jesusbegegnung stattfinden. Natürlich gerne 3, 4, aber ohne Bibelarbeit, ohne kreative Bibelarbeit, um dann Jesus auch zu begegnen, finde ich es ganz schwierig. Mhm. Für mich zentral ist eigentlich auch noch, miteinander Brot zu backen, aber dieses auch zu teilen. Mhm. Also wirklich der Aspekt des Teilens, dass Jesus sich austeilt und dass die Kinder selbst ins Handeln kommen, was beitragen zu können, schon als neunjährige Christin, als Christ, als Erstkommunionkind auch dann in eine Umsetzung zu kommen. Und wie das dann in der Vorbereitung einfließt, ob man dann sagt, man macht auch ein diakonisches Projekt oder sie machen ganz kleine Dinge, dass der Nachbarin was gebracht wird oder irgendwie mitgeholfen wird, oder ein Streit geschlichtet wird in der Klasse. Also so kleine Sachen, wo ich selber das, was ich erfahren habe, auch umsetze. Ja, sowas ist mir zentral.
Das heißt, von den Inhalten her wäre das vor allem zu schauen, es muss eine Christusbegegnung geben, dass sie also Christus irgendwie kennenlernen.
Ja.
Und es sollte eine Erfahrung von Gemeinschaft sein, vom Vollzug dessen, was auch Kirche heißt, was miteinander Christusnachfolge heißt. Oder? Das habe ich jetzt so rausgehört.
Ja, genau. Also das sind eigentlich so für mich wesentliche Elemente. Mhm. Und diese Christusbegegnung ist mir eben in diesem Biblischen ganz wichtig. Und gleichzeitig möchte ich auch eben diese Gebetsräume offen halten. Also es gibt zum Beispiel eine Tauferinnerungsfeier, wo sie dann einfach nochmal selber ihr Taufversprechen erneuern oder widersprechen und wieder selbst sprechen, was vorher vielleicht, wenn sie als Kinder getauft wurden, als Babys, die Eltern und Paten ja dann übernommen haben, wo sie selbst einfach das nochmal ins Zentrum rücken. Und es könnte aber eben auch das freie Beten eben sein. Wir hatten es vorhin schon auch mit den Fürbitten und aber auch andere freie Gebete, dass sie da auch in Begegnung gehen können mit Christus. Und tatsächlich glaube ich, dass für Kinder wichtig ist, dass sie auch natürlich ins Gemeindeleben eingeführt werden. Und da braucht es aber ganz dringend diese Partizipation und Beteiligung. Wenn Kinder nur Gottesdienste absitzen, niemand merkt, dass sie da sind oder ob sie nicht da sind oder sie es
sogar
nicht
als störend empfunden werden.
Oder als störend sogar empfunden werden und nicht fühlen, dass sie willkommen sind, fände ich schade. Also in der Erstkommunionvorbereitung wäre es dann schön, wenn es eben auch gottesdienstliche Feiern gibt, wenn möglich und ein Priester da ist, natürlich auch mit Eucharistiefeier, aber auch Wortgottesfeiern sind möglich, Familiengottesdienste, Lichtfeiern, wo sie auch beteiligt sind.
Der große Theologe Karl Rahner hat ja gesagt, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Ja, ein Mystiker, also einer, der etwas erfahren hat. Das müsste meines Erachtens ja dann auch für eine Erstkommunionvorbereitung gelten, dass wir Erfahrungsräume schaffen, wo eben die Kinder in so eine Christusbegegnung kommen können. Ob sie die dann haben, haben wir nicht in der Hand. Mhm. Das ist ja auch Gottes Wirken, ne? Aber dass sie die dass wir diese Räume öffnen. Das bräuchte es, glaube ich, weil ich glaube, sonst ist alle andere, auch inhaltliche Vorbereitung, läuft sonst ja letztlich ins Leere, oder? Wie sehen Sie das?
Ich sehe das genauso und ich möchte auch noch das große Wort von der Madeleine de Brel dazulegen, Gott einen Ort sichern. Das bedeutet eigentlich wirklich, diese Orte und Räume und Zeiten frei zu halten, auch nicht gestaltete Zeiten, auch Stille zu ermöglichen und Freiräume eigentlich zu lassen. Und mir ist tatsächlich diese Glaubenserfahrung als erstes vor dem Glaubenswissen.
Ja.
Und ich merke einfach, bei dem Glaubenswissen haben wir manchmal die Tendenz, gerade in dieser flüchtigen Moderne, wo wir erleben, dass weniger Glaubenswissen und auch weniger Sozialisation da ist, dann das Wissen verdoppelt werden will.
Alles noch reinstopfen.
Jetzt sind sie da. Und dass aber dieser Glaubensfreiraum, diese Erfahrungen dem eigentlich vorausgehen. Und dann kann natürlich auch ein Wissen wachsen. Und wenn ich erlebt habe, was es eben öffnen kann, wenn ich diese Dinge auch mal erfahren habe, wenn ich das Vaterunser mit dem ganzen Körper gebetet habe und dabei im Altarraum gestanden bin als Kind, dann kann es auch zu einem wichtigen Gebet für mich auch werden, mit dieser Erfahrung im Gepäck.
Ich glaube, dass wir das ja auch alle auf der ganz zwischenmenschlichen Ebene erleben. Wenn mir meine Frau von irgendeiner Begegnung mit einem Menschen erzählt, den ich nicht kenne, ist das für mich weniger interessant, als wenn sie mir von einer Begegnung mit einem Menschen erzählt, wo ich auch eine Beziehung habe. Dann habe ich ein viel größeres Interesse zuzuhören und zu wissen, auch wie geht's dem oder ihr jetzt, was hat sich da getan. Und das ist, glaube ich, ja ähnlich, wie wenn wir von Christus erzählen. Ja? Also wo ein Interesse an Christus da ist, wo eine Beziehung da ist. Ich glaube auch, dass das das A und O ist, um da dann einzusteigen. Ja, die Zeiten hatten wir. Wir schauen mal noch auf die Räume.
Die Räume. Also in der Erstkommunionvorbereitung Räume haben sich insgesamt natürlich, verändern sich. Und auch der Bezug zum Kirchenraum verändert sich. Deswegen glaube ich, braucht es in der Erstkommunionvorbereitung unbedingt auch tatsächlich etwas wie Kirchenrallye, Kirchenführung, diesen Raum wieder neu zu erkennen, beleben und durchgehen. Wir hatten dann Ideen von, die Kirche ist dunkel, mit Taschenlampen, oder Kinder dürfen Kerzen stellen an ihnen besonders heilige Orte. Oder es gibt tatsächlich die Möglichkeit, die Orgel zu entdecken, mal in die Sakristei zu schnuppern. Und wirklich diesen Raum auch zu erleben. Und da finde ich es auch schön, wenn man Bezugspersonen mitnimmt, nicht die Kinder alleine kommen, sondern auch für Eltern ist dieser Kirchenraum, diese Kirchenraumerfahrung immer wieder wichtig. Da bietet auch die moderne Kirchenraumpädagogik ganz viel. Und gleichzeitig, glaube ich, braucht es auch Räume, die nicht im Kirchenraum sind in der Erstkommunionvorbereitung. Also natürlich das Gemeinschaftserleben und aber auch das Miteinander unterwegs sein. Darum gibt es bei mir eigentlich keine Erstkommunionfeier ohne eine Emmausgang oder zumindest einen Ausflug oder ein Pilgern, ein Unterwegssein mit den Kindern, nach draußen zu gehen, in die Natur zu gehen und tatsächlich unterwegs zu sein. Und dann auch, das ist natürlich schön an der Emmaus-Geschichte, dass Jesus dann mitgeht und tatsächlich in diesem Gehen, in diesem Unterwegssein, dann auch wieder Glaubenserfahrungen machen zu können. Vielleicht dann beim Picknick noch ein Brot zu teilen, das vorher gebacken wurde, aber diese anderen Räume auch zu bespielen. Und ein Beispiel mag ich noch bringen aus tatsächlich natürlich aus Corona-Zeiten entstanden, hatten wir Familiengottesdienste auf einem Brauereigelände. Bei uns in Grafingen, wo ich gewirkt habe, ist das Wildbräugelände und es ist eine große Wiese, die uns zur Verfügung gestellt wurde, mitten im Ort. und auf Bierbänken im Kreis dann wirklich Gottesdienst in einem völlig anderen Raum zu feiern. Und ich habe dann gemerkt, als wir diesen anderen Raum angeboten haben, als gottesdienstlichen Raum, dass Menschen gekommen sind, die tatsächlich in einen regulären Kirchenraum nicht mehr gekommen wären, um mitzufeiern. Sie konnten dann auch weiter hinten stehen, beobachtend weiter vorne. Es war viel Raum da und es war ein nicht kirchlicher Raum. Anders besetzt, dort findet mal ein Lagerfeuer statt, dort finden Feste statt, aus dem Alltagsleben. Und ich mache gute Erfahrungen, auch nicht kirchliche Räume in Sakramentenvorbereitung mit einzubeziehen. Und dann auch Menschen zu erreichen, denen Kirchenraum tatsächlich vielleicht auch zu eng geworden ist oder wo wenig Beziehung ist.
Dann ist ja so ein Brauereigelände eins, das hat ja erstmal überhaupt auch gar keinen Bezug zur Erstkommunion, sondern es ist eher, das ist ein attraktiver Raum für die Menschen, oder?
Ja, also tatsächlich hat da eine Rolle gespielt, dass es ein attraktiver Raum oder Platz war und sehr weitläufig eben auch war und man die eigene Nähe und Distanz auch definieren wollte. Oder ein anderes Erlebnis habe ich mit Erstkommunionkindern im Wald. Lichtmess im Wald zu feiern tatsächlich und mit Laternen dort auszuziehen und Lichtmess dort nochmal zu erleben. Und für mich berührend war dann, dass wir tatsächlich Schwierigkeiten hatten, selber genug Licht zu haben, um Texte zu lesen, dann selbst frei wurden, spontan, frei formuliert, gebetet haben. Und interessanterweise haben die Kinder eine Eigendynamik entwickelt und bei bestimmten Sachen, wo sie so zustimmend waren, ihre Laternen gehoben und dann wieder gesenkt. Und dann war das in diesem Wald, unheimlich schön und ein völlig anderer Ort zu Lichtmess und ein ganz anderes Erlebnis. Natürlich ist die Kerzensegnung am Lichtmess sehr zentral. Auch die Kommunionkerzen werden da gesegnet. Und dann könnte aber natürlich auch eine Lichtfeier im Kirchenraum mit einem Einzug aller Kinder eben einfach sein, wo sie dann noch sehen, dass Kerzen sind, und ich lasse tatsächlich auch die Kinder mitsegnen, ihre eigenen Kerzen. Sie dürfen dann in die Mitte kommen, die Kerzen mit beiden Händen über die Kerzen halten, und wir sprechen miteinander das Segensgebet über diese Kerzen, die dann eben auch natürlich als Gruppenkerzen, als Kommunionkerzen, als Altarkerzen eben auch brennen werden. Das sind so für mich diese Transformationen im Raum, wo wir neue Räume bespielen, aber alte auch neu gestalten.
Was ich daran schön finde, ist, dass ich manchmal so den Eindruck habe, die Kirchentür geht zu und draußen spielt dann das eigentliche Leben. Ne? Und diese anderen Räume, als Gottesräume zu entdecken und aufzuzeigen, indem ich dort einen Gottesdienst feiere. Das wird ja dadurch deutlich. Ne? Das bedeutet es ja wahrscheinlich auch manchmal für den familiären Alltag, wo gelingt uns das wieder neu, auch in unserer Wohnung zu Hause, Gottesräume zu schaffen.
Ja, und Erstkommunionvorbereitung hört tatsächlich bei mir überhaupt nicht auf, in den Gruppenstunden oder im Kirchenraum. Und da bietet natürlich auch das Konzept auch Ideen, wie das zu Hause sein könnte. Also wie können die Kinder das mit heimnehmen? Und es ist manchmal nur die Idee, tatsächlich mal eine Geschichte aus der Kinderbibel vorgelesen zu bekommen oder einen Raum besonders zu gestalten. Wenn die Kinder vorher eine Schatzkiste aus Herz, als Herzform gestaltet haben in der Gruppenstunde oder Edelsteine gesammelt haben und dann ein Kreuz damit gestalten, wo findet es dann zu Hause, aber auch einen Platz? Wie kann ich den Gebetsraum dann auch gestalten? Oder die Gruppenkerze mit nach Hause zu geben. Manchmal kommt sie auch nicht zurück. Dann muss man schauen, wo die Gruppenkerze verschwunden ist. Aber dass die Gruppenkerze nicht nur am Altar steht, bei jeder gottesdienstlichen Feier, sondern auch in der Mitte der Gruppenstunde, aber dass sie auch daheim auf dem Mittags- oder Abendessentisch einfach stehen kann, brennen kann und dann eben auch eine Bedeutung hat für die Kinder und die ganze Familie.
Schön. Vielleicht spielt das schon in den nächsten Bereich rein. Transformation der Beziehung war benannt worden. Was heißt das für die Erstkommunionvorbereitung?
Ja, mir ist wirklich das wichtige Ziel, dass wir Kinder nicht nur auf die Erstkommunion vorbereiten, sondern das auch zum Anlass nehmen, dass sie gute Erfahrungen mit Kirche machen, dass sie verlässlich Gemeinschaft erleben und dass sie auch spüren, geliebte Kinder Gottes zu sein. Und für die Familien insgesamt wäre eben auch eine Idee, das habe ich auch ausprobiert, dass ein Nachmittag gemeinsam gestaltet wird mit den Familien, mit den Eltern biblisch gearbeitet wird und dann konnten alle was zum Buffet beitragen und konnten miteinander Abendessen, alle Familien, und anschließend sind wir dann in den Gottesdienst gegangen, wo auch nicht alle mitgegangen sind, aber dieses gemeinschaftliche Essen, da waren wirklich alle dabei und konnten auch was beitragen zu diesem Buffet, damit sich auch Familien neu kennenlernen können, auch Freundschaften neu entstehen können durch diese Erstkommunionvorbereitung. Und gerade wenn unsere pastoralen Räume größer werden, sich die Menschen eigentlich sonst wenig begegnen, aber in dieser Erstkommunionvorbereitung wieder aufeinandertreffen und dann eigentlich sich als Familie auch neu entdecken können, können dann einfach neue Freundschaften nicht nur bei den Kindern, sondern auch durchaus bei den Erwachsenen entstehen.
Das spricht ja dafür, wirklich von den Konzepten her auch nochmal zu gucken. Da habe ich immer nur die Großgruppe. Da glaube ich, fällt sowas schwerer, ne, als, oder habe ich daneben auch Kleingruppen oder gibt es irgendwelche anderen Formen der Vernetzung, dass Beziehungen entstehen können?
Ja, und so finde ich es auch wichtig, dass die Gruppenleitungen zum Beispiel auch nicht nur immer die beste Freundin sein muss, mit der ich die Gruppe leite. Ich hatte jetzt in dem Fall auch Leute, die sich überhaupt nicht kannten, die miteinander dann sich entschieden haben, diese Gruppe auch zu leiten, die dann sich gegenseitig bereichert haben und dann auch mit einem neuen Kontakt einfach aus dieser Kommunionvorbereitung rausgegangen sind.
Ich kenne das auch aus unserer Gemeinde, dass da die Gemeindereferentin für den Erstkommunion-Gottesdienst dann schaut. Gibt es musikalische Eltern?
Ja.
Vernetzt sie die miteinander und die stellen eine kleine Band auf oder gestalten irgendwie anders musikalisch auch den Gottesdienst. Und schon hat man auch über so eine musikalische Beziehung Kontakte geknüpft, wo die dann an einem gemeinsamen Projekt da arbeiten, ne? die Feier besonders schön zu gestalten.
Ja, ja, oder auch tatsächlich nochmal die Charismen wirklich zu fördern und zu sagen, da habe ich vielleicht einen Schreiner, der hat jetzt keine Lust oder Zeit, die Gruppenstunden zu gestalten, aber er macht zum Beispiel mit den Kindern eine gestaltet Kreuze mit ihnen, aus seinem Handwerk raus und nimmt sich dafür einen Nachmittag einfach Zeit, auch wirklich zu schauen, wie ist es mit den Vätern, mit Männern. Ich erlebe es häufig schon auch so, dass viele Frauen sich in der Erstkommunionvorbereitung einbringen, erlebe aber zunehmend auch Väter, die das interessant finden und auch einen neuen Zugang bekommen. Ich hatte jetzt auch einen Apotheker in der Erstkommunionvorbereitung als Vater, der sich teilweise Urlaub genommen hat, um auch an der Fortbildung teilzunehmen, weil mir auch wichtig ist, dass wir für die Eltern auch was in der Vorbereitung haben, dass sie selber in ihrem Glauben wachsen können, kritisch sein können, sich neu wieder ausrichten können und einen neuen Bezug wiederfinden können. Und sei es auch nur, und das ist auch noch eine Veränderung in Raum, Zeit, Beziehungen, sei es für diesen Moment dieser Erstkommunionvorbereitung. Wenn sie anschließend sich entscheiden, nicht in der Gemeinde präsent zu bleiben, dann ist das auch eine Entscheidung, aber das macht das Engagement vorher nicht kleiner.
Ja, das sehe ich auch so, ja. Ja, und dann letztlich mit dieser Erstkommunion-Vorbereitung auch ein Akzent gegen die große Angst unserer Gesellschaft zu setzen. Also den Kern unserer Botschaft, dass wir erlöst sind, befreit sind, bei Gott geborgen sind, dass sogar der Tod überwunden ist, all das spielt ja so ein Stück in die Erstkommunionvorbereitung ja auch mit rein.
Ja, und da gibt es tatsächlich auch Veränderungen, die ich wahrnehme, diese Dramatik, dass Krieg ganz nah ist, dass Unsicherheiten größer werden, wo wir gesagt haben, die Angst, nehmen wir wahr, steigt, dass aber dann tatsächlich auch die Hoffnung und das Vertrauen wieder wachsen kann, dass wir da eine gute Botschaft einfach auch haben. Und auch persönliche Krisen, wenn eine Mutter während der Erstkommunionvorbereitung plötzlich stirbt, tatsächlich dann auch solche Trauersituationen einen Raum zu geben in der Erstkommunionvorbereitung, dass Jesus Christus eben tatsächlich in die Erlösung, in die Befreiung führen würde und dass erlebt wird, dass Gott in gerade den schweren Situationen einfach mitgeht und dabei ist. Und das ist ein sehr schweres Thema. Nicht nur für die Kinder, vor allem auch für uns Erwachsene, da natürlich Vertrauen wieder zu schöpfen und nicht im Zweifel zu versinken. Und gleichzeitig gehört der Zweifel natürlich oft auch dazu und da zeigt sich genau dann auch, was mich beschäftigt.
Da sagten Sie jetzt bei der Werkwoche auch so schön, dass eigentlich das Hochgebet da wunderbar auch eine Brücke baut, indem wir dabei auch immer der Verstorbenen gedenken, sogar manchmal durch Messintentionen für sie die Messe feiern und damit die Gemeinschaft auch die Toten mit einbezieht.
Und das ist auch für Kinder schon ganz zentral zu erfahren, dass bei uns im katholischen Glauben verstorbene Mitglieder der Gemeinde eben bleiben und dadurch wirklich in diesem zentralen Akt des Hochgebets eben gebetet wird oder auch in Wort Gottes feiern, das aufgegriffen wird, dass für Verstorbene gebetet wird. Und und eigentlich alles, was dann auch gebracht werden kann, im Gebet vor Gott sich wandeln darf und dann einfach auch wieder aufgehen darf in einer neuen Hoffnung.
Ich finde, das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Wir haben den Bogen gespannt vom Leben bis zum Tod und aufgezeigt, wo da die Erstkommunionvorbereitung steht. Vielen Dank für das Gespräch und für die anregenden Impulse.
Gerne.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.